Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Megasites, Altlasten in XXL. Schon gewusst, dass im Erdgas kleine Spezialisten leben und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Haben Sie schon einmal ungeklärtes Grundwasser getrunken? Wahrscheinlich kaum. Und sollten Sie einmal eine Grundwasserprobe des ehemaligen Industriestandortes Bitterfeld auch nur sehen, geschweige denn riechen, würden Sie auf diesen Gedanken auch gar nicht erst kommen. Mehr dazu in unserem Schwerpunkt. Doch vorher hören Sie noch unser Geräusch des Monats. Passend zu unserem Schwerpunktthema von einem Tier, das normalerweise im Untergrund lebt.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Woher diese Laute stammen, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Weiter geht's mit unserem Schwerpunktthema.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Wenn die Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ in Leipzig, von Megasites sprechen, dann steht Mega für groß und Site für Standort. Gemeint sind große verseuchte Flächen, ehemalige Industrie- oder Militärgelände, deren Böden im Laufe der Jahrzehnte Unmengen giftige Substanzen schlucken mussten. Die Folge? Böden und Grundwasser dieser Megasites sind auf Jahrzehnte verseucht. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, haben die Umweltforscher aus Leipzig eine ganze Reihe erstaunlicher Methoden entwickelt. Erich Wittenberg sprach dazu mit Professor Dr. Holger Weiß.
Professor Dr. Holger Weiß ist Leiter des Departments Grundwassersanierung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Eine seiner Forschungsflächen ist der ehemalige Industriestandort Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, der wegen seiner verseuchten Umwelt traurige Berühmtheit erlangt hat. Er ist das, was die Umweltforscher einen Megasite nennen.
Dort ist eine Fläche kontaminiert, die etwa 20 bis 25 Quadratkilometer umfasst. Und das Grundwasser unter dieser Fläche ist bis in eine Tiefe von 60 Metern kontaminiert. Das heißt, wir haben hier ein Grundwasservolumen von 100 bis 150 Millionen Kubikmeter, die belastet sind. Und das sind dann Dimensionen, wie sie an solchen Megasites uns gegenübertreten. Und hier ist natürlich mit einer klassischen Sanierungsvariante nichts zu machen.
An solchen Megasites wie in Bitterfeld hat man es mit riesigen Mengen von verseuchten Böden und Grundwasser zu tun. Die lassen sich nicht einfach austauschen. Zudem ist die Menge an Schadstoffen, die einst in den Boden sickerten, kaum zu überblicken.
Wir haben es hier mit Tausenden von verschiedenen Chemikalien zu tun. Und die allermeisten dieser Chemikalien sind nicht gesundheitsfördernd, sondern im Gegenteil gesundheitsschädlich, einige davon krebserregend. Und das macht die Sache so schwierig. Es sind eben keine einfachen Schadensfälle, sondern hier geht es, wie ein Kollege immer gern zitiert, um eine explodierte Apotheke. Wir haben hier also eine ganz, ganz komplexe Chemikalienmixtur im Untergrund und die mit einfachen Verfahren zu behandeln, ist schlechterdings unmöglich.
Dort, wo Grundwasser austreten könnte, wird es zur direkten Gefahrenabwehr gefördert und gereinigt. Doch das eigentliche Problem liegt tiefer. Das Grundwasser fließt mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 Meter pro Jahr und unterwandert langsam, aber sicher die Landschaft. Die Forscher sprechen von sogenannten Schadstofffahnen, die sich unterirdisch ausbreiten. Und um die unschädlich zu machen, wollen sie die Selbstreinigungskräfte der Natur nutzen.
Es gibt kaum einen organischen Schadstoff, für den es nicht einen Mikroorganismus, eine Bakterie gibt, die diesen Schadstoff als Nahrungsquelle benutzt. Das wissen wir und unsere Kollegen von der Mikrobiologie sind auch sehr gut darin, diese Bakterien aufzuspüren und dann auch zu identifizieren und zu untersuchen, welche Randbedingungen diese Bakterien brauchen, um den Schadstoff so effizient zu nutzen, sprich so viel davon zu verkonsumieren, dass sich die Schadstoffkonzentration im Grundwasser so verringert, dass das Grundwasser sauber ist oder zumindest so sauber, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht.
Auch wenn die Bakterien willkommene Reinigungskräfte sind, sie machen die Wissenschaftler nicht überflüssig. Die Bakterien fressen oft zu langsam oder nicht viel genug, weil ihre Bedingungen oft nicht optimal sind.
Zum Beispiel fehlt ein Oxidationsmittel, Sauerstoff zum Beispiel. Es gibt also Bakterien, die sehr effizient Mineralöl abbauen können. Das weiß man zum Beispiel von Tankerunfällen, nicht? Wenn das grobe Öl abgesammelt ist. Die restlichen Ölfraktionen werden relativ schnell unter Sauerstoffzufuhr mikrobiologisch abgebaut. Das funktioniert im Grundwasser auch. Aber es kann sein, dass im Grundwasser Sauerstoff fehlt. Das heißt, da wäre eine Möglichkeit, wir bringen Sauerstoff ins Grundwasser, damit diese Bakterien schneller den Schadstoffabbau bewerkstelligen.
Um möglichst elegant und kostengünstig ans Grundwasser heranzukommen, arbeiten die Umweltforscher um Professor Weiß mit dem sogenannten Direct-Push-Verfahren. Die dabei verwendeten Stangen sind bis zu 25 mm dünn und dennoch in der Lage, Grundwasserproben zu entnehmen oder sogar mit eingebauten Sensoren Daten zu messen.
Es wird also ein Gestänge in den Untergrund gedrückt mit einer entsprechenden Maschine, mit einer Hydraulik. Und wir kommen mit diesen Maschinen mittlerweile je nach Untergrundaufbau 20, 30, gelingt auch 50 Meter tief. Das sind im Allgemeinen die Tiefen, die ausreichen, um oberflächennahes und damit für den Menschen risikobehaftetes Grundwasser zu erreichen. Und das geht natürlich sehr viel schneller und vor allen Dingen sehr viel preiswerter als konventionelle Bohrtechnik.
Doch die Umweltforscher haben noch andere Tricks auf Lager, um Schadstoffe aus dem Untergrund zu holen. Zum Beispiel durch Erhitzen. Wie mit einer Espressomaschine.
In dem Fall haben wir zwei Verfahren, die parallel bzw. zeitlich nacheinander getestet werden. Zum einen das Verfahren, Dampf zu injizieren. Das werden also über solche Lanzen, die in den Untergrund eingebracht werden, wird ein Dampf-Luft-Gemisch injiziert, deshalb Espressomaschine. Und dieser Dampf wird dann gemeinsam mit der Bodenluft abgesaugt, mit den Schadstoffen, die da in hoher Konzentration vorhanden sind. Eine andere Methode, die wir am gleichen Standort derzeit ausprobieren, ist eine vom UFZ entwickeltes Verfahren, mit Radiowellen den Boden zu erwärmen. Das ist also praktisch die Mikrowelle im Untergrund.
Ein weiteres heißes Eisen im Forschungsrepertoire von Professor Holger Weiß ist ebenfalls eine physikalische Methode, mit der sogar anorganische Schadstoffe unschädlich gemacht werden können.
Da ja ein Highlight ist diesbezüglich zwar nicht ein heißes Eisen, aber ein kleines Eisen, Nano-Eisen, das bei uns am UFZ gerade weiterentwickelt wird als innovatives In-Situ-Grundwassersanierungsverfahren. Hier werden also feinstkörnige Partikel, die aus Eisen und in dem Fall auch Aktivkohle bestehen, in den Grundwasserleiter eingespeist, bewegen sich mit dem Grundwasser, weil sie eben so fein sind, dass sie nicht absinken, sondern im Grundwasser forttransportiert werden und die dort einen, in dem Fall nicht mikrobiologischen, sondern physikalisch-chemischen Schadstoffabbau durchführen. Das ist also eine sehr elegante Methode.
Letztendlich spielen bei der Sanierung von verseuchten Böden und Grundwasser nicht nur die verschiedenen wissenschaftlichen Verfahren, sondern auch Geld eine große Rolle. Denn Investoren scheuen eventuelle Folgekosten und besiedeln lieber frische, unverbrauchte Flächen. Wenn es gelingt, die sogenannten Megasites so weit zu sanieren, dass von ihnen keine Risiken mehr ausgehen, können unbebaute, ökologisch wertvolle Flächen geschont werden. Und nicht nur die Natur, auch das Schicksal von Städten und Regionen hängt davon ab, ob und wie das schwierige Erbe bewältigt wird, das uns die Industrie hinterlassen hat.
Und wir bleiben zumindest thematisch noch ein wenig im Untergrund, denn in unserem Hörstück Schon gewusst geht es diesmal um Erdgas.
Schon gewusst, dass im Erdgas kleine Spezialisten leben?
Sie leben weit verstreut in vielen Teilen der Erde. Sie sind in den Tiefen der Ozeane zu finden, unterhalb des Meeresgrundes, in Gesteinsschichten. Vor der Küste Norwegens in der Nordsee könnte man sie entdecken. Genauso wie bei Katar im Persischen Golf oder auch im Nordpolarmeer oder im Karasee in der sibirischen Tiefebene. Überall dort, wo sich die großen Erdgasreserven unseres Planeten befinden. Doch wer sind sie?
Sie sind kleine Spezialisten und unglaublich anpassungsfähig. Selbst die Helmholtz-Wissenschaftler vom Geoforschungszentrum in Potsdam waren verblüfft. In Meeressedimenten entdeckten sie die Überlebenskünstler, die nicht mehr brauchen als die Kohlenwasserstoffe Butan und Propan. Sie, das sind kleinste Bakterien, die sich genügsam von den Bestandteilen des Erdgases ernähren. Nicht einmal Sauerstoff brauchen die namenlosen Lebewesen. Stattdessen atmen sie Sulfat.
So eingeschränkt diese Organismen leben, so hart ist ihr Kampf ums Überleben. Das Dasein im Erdgas ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Es ist eine unglaubliche Kraftanstrengung, die nur dank einer außergewöhnlichen Verdauung überhaupt funktionieren kann. Propan und Butan sind nämlich als Nahrungs- und Energiequelle die denkbar schlechteste Wahl. Denn diese Stoffe, die nur aus Wasser- und Kohlenstoffatomen bestehen, sind besonders reaktionsträge. Das bedeutet, dass sie sich kaum abbauen lassen. Dennoch gelingt es den Erdgasbakterien, sich diese Stoffe so zunutze zu machen, dass sie ihnen genug Kraft zum Leben geben. Ihr einzigartiger Verdauungsprozess könnte die kleinen Erdgasbewohner zu nützlichen Helfern machen.
Ihr außergewöhnlicher Reaktionsmechanismus könnte in Zukunft dabei helfen, ganz neue Materialien zu entwickeln. Kohlenwasserstoffe sind nämlich nicht nur Energielieferanten in Form von Brennstoff in unserem Alltag, sie sind auch das Ausgangsmaterial oder der Grundstoff für alle möglichen Kunststoffe. Der Überlebenswille der namenlosen Bakterien ist bemerkenswert und vielleicht wird ihr Verdauungssystem einmal der Schlüssel zu einer energiearmen Produktion von Plastik sein. Und wer kann das schon von seinem Stoffwechsel behaupten?
Zum Abschluss noch die Auflösung unseres Geräuschs des Monats. Diese Geräusche erzeugte ein Maulwurf, als er in der Schallkammer des Berliner Tierstimmenarchivs saß und vergeblich versuchte, sich in den Boden einzugraben. Dies ist wahrscheinlich weltweit die einzige Aufnahme dieser Laute. Wozu diese Töne dienen, die der Maulwurf mit seinem Kehlkopf produzierte, ist allerdings noch nicht geklärt. Übrigens können Sie das Tierstimmenarchiv auch online besuchen unter www.tierstimmenarchiv.de. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.